Ja. Ganz herzlichen Dank, Ulrich Mattes, ganz herzlichen Dank, Burkhard Klausner, dass Sie uns diese vielfältigen, erschütternden, bewegenden, manchmal auch verstörenden Texte so eindrucksvoll nahegebracht haben und damit schon einmal die Atmosphäre geschaffen haben, in der wir jetzt weiter diskutieren wollen. Von Herrn Mattes müssen wir uns an dieser Stelle verabschieden. Er muss zu einem Dreh weiter. Herzlichen Dank, dass Sie trotzdem die Zeit hatten, heute Vormittag, heute Mittag vor dem Dreh noch hier zu sein. Bevor wir jetzt in das Gespräch einsteigen, möchten wir noch einen Einblick aus der historischen Perspektive bekommen. Und dafür darf ich Herrn Professor John Leonhard bitten, uns einen kurzen Vortrag aus seiner Sicht auf den Ersten Weltkrieg zu geben.
Maschinen und Körper. Bei Rossignol in Südbelgien traf am 22. August 1914 das französische Regiment Nummer 1 der 3. Kolonialdivision unter General Georges Raffenel auf deutlich unterlegene deutsche Truppen und wurde dennoch fast komplett aufgerieben, vor allem durch gegnerisches Maschinengewehrfeuer und durch eigenen fehlgeleiteten Artilleriebeschuss. Von 3.200 Mann verlor das Regiment innerhalb von 90 Minuten 3.148 Mann, davon über 2.000 Tote sowie 1.000 Verwundete oder Gefangene. Trotz dieser extrem hohen Opfer hielten alle Oberbefehlshaber im Kern an der überkommenen Offensivkonzeption fest. Sie verdrängten, wie verheerend die im Verbund eingesetzten Artilleriewaffen und Maschinengewehre wirken konnten. Feldbefestigungen oder gar ausgebaute Schützengräben lehnten die Stabsoffiziere aller europäischen Armeen ab, denn sie befürchteten, solche Befestigungen könnten den Angriffswillen der Mannschaften lähmen und angeblicher Feigheit Vorschub leisten. In allen Armeen blieben die Leitsätze des russischen Generals Dragomirow leitend, der geschrieben hatte: Die Kugel ist töricht, allein das Bajonett ist ein Mann. Es gibt eine nationale Taktik, unter die sich die moderne Bewaffnung beugen muss, und keineswegs eine moderne Bewaffnung, an die sich die nationale Taktik anzupassen hat. Die Waffenwirkung hatte aber nicht allein eine quantitative Dimension. Töten und getötet werden, wurden anonymisiert. Die Bedienung der schweren Geschütze war von den Wirkungsorten nun so weit entfernt, dass der Krieg durch diese Distanz und die notwendige Funkkommunikation eigenartig abstrakt, bürokratisiert erschien, jedenfalls eine ganz eigene sachliche, rationale Dimension annahm. Harry Graf Kessler beschrieb seine Eindrücke vom Einsatz der neuen Gruppenmörser in Belgien in seinem Kriegstagebuch vom 22. August 1914. Er schrieb: Der eine rasierte den Beobachtungsturm und ein anderer warf einen riesigen Betonblock herauf. Man sah die Zerstörung fortschreiten. Die Feuerleitung, ein Hauptmann und ein Oberleutnant, saßen neben uns in Deckung wie in einem Büro, gaben durch Telefon dem 2 Kilometer entfernten Geschütz Befehle und Zahlen an, genauso wie ein Bankier Orders für Kauf und Verkauf an die Börse telefoniert, eine ganz methodische Bürotätigkeit, eine Geschäftstätigkeit, deren börsenartiger Eindruck noch dadurch erhöht wurde, dass der Hauptmann auf das Haar Walter Rathenau glich. Eine Order konnte 100 Leichen erbringen, zwischen den Schüssen wurde geplaudert und gefrühstückt, man empfand es nur, wenn man sich zwang, daran zu denken, dass der kühle Rechner mit seinen Orders tötete. Die Macht des Zufalls, die darüber entschied, ob man den Krieg überlebte oder nicht, sie wurde zu einem Leitmotiv der soldatischen Erfahrung in diesem Krieg. Der österreichische Schriftsteller und Offizier an der Alpenfront, Robert Musil, erlebte im September 1915 den Einschlag eines italienischen Fliegerpfeils unmittelbar neben sich. Fliegerpfeile waren 10 bis 15 Zentimeter lange Stahlpfeile, die Kampfpiloten über den Frontlinien abwarfen. Für Musil nahm dieses Erlebnis den Stellenwert einer Initiation an, indem sich das Nichtwissen um den Einschlag mit dem Wissen um die Präsenz und unmittelbare Nähe des Todes verband. Er schrieb: Man hört es schon lange, ein windhaft pfeifendes oder windhaft rauschendes Geräusch, immer stärker werdend. Die Zeit erscheint einem sehr lange. Plötzlich fuhr es unmittelbar neben mir in die Erde, als würde das Geräusch verschluckt von einer Luftwelle, gar nichts erinnerlich. Es muss aber so gewesen sein, denn instinktiv riss ich meinen Oberleib zur Seite und machte bei feststehenden Füßen eine ziemlich tiefe Verbeugung. Dabei von Erschrecken keine Spur, auch nicht von dem rein nervösen wie Herzklopfen. Und nachher ein sehr angenehmes Gefühl, Befriedigung, es erlebt zu haben, beinahe Stolz, Taufe. Soldaten begriffen sich weniger als Täter, sondern eher als Opfer von technologisch anspruchsvollen Waffen, von Geschossen und von einem Gewaltsystem, das allenfalls in kurzen Momenten durch konkrete gegnerische Soldaten sichtbar wurde. Ansonsten handelte es sich um eine weitgehend entindividualisierte Erfahrung, die aber auf die Psyche der Betroffenen umso stärker einwirkte. Und genau daraus resultierte die Neigung vieler Frontsoldaten, den Gegner nicht im Licht jener nationalen Feindbilder zu sehen, die zu Kriegsbeginn dominiert hatten und die in den Heimatgesellschaften so präsent blieben. Die Soldaten, sie hoben die gemeinsame Erfahrung hervor, die aus prinzipiell gleichen Gefahren und Lebensbedingungen auf beiden Seiten der Front resultierte. Der Gegner blieb Gegner, aber er war auch immer wieder Kamerad. Gerade der Abstand zu den Kommandeuren der Etappe, die sich vertiefende Kluft zwischen relativer Gleichheit soldatischer Lebenswelt und dem immer kritischeren Blick auf die Oberbefehlshaber als die Architekten, die Theoretiker des Krieges, bildete für diese Deutung einen Ansatzpunkt. Der französische Rekrut Jean D'Artemont vermerkte in seinem Tagebuch: Der Schrei, der manchmal aus den deutschen Schützengräben erschallt, Kamerad Franzose, ist wahrscheinlich ernst gemeint. Denn der Fritz ist dem Poilu näher als seinem eigenen Feldmarschall und der Poilu ist dem Fritz aufgrund des gemeinsamen Elends viel näher als den Leuten in Compiègne. Unsere Uniformen sind unterschiedlich, aber wir sind alle Proletarier der Pflicht und der Ehre, Bergarbeiter, die in konkurrierenden Grubenunternehmen arbeiten, doch vor allem gleich entlohnte Bergarbeiter, die von schlagenden Wettern bedroht werden. Eingang und Ausgang. Der erste im Krieg getötete britische Soldat war der 16 Jahre alte John Parr aus Finchley gewesen, der als Caddy gearbeitet und im Sommer 1914 sein wahres Alter verschwiegen hatte, um sich gleich zu Kriegsbeginn als Freiwilliger melden zu können. Als Fahrradaufklärer war er am 21. August 1914 nördlich von Mons in Belgien auf vorrückende deutsche Kavallerie gestoßen und erschossen worden. George Allison war der letzte im Krieg getötete Soldat. Ein Bergarbeiter aus Leeds, der im Alter von 40 Jahren am 11. November 1918 morgens um 9.30 Uhr 90 Minuten vor Beginn des Waffenstillstandes fiel, als er sich auf einer Patrouille am Rande der Stadt Mons befand. Zufällig fand man 2008 heraus, dass John Parr und George Allison die Anfang und Ende des Einsatzes an der Westfront symbolisierten, auf ein und demselben Militärfriedhof Saint-Symphorien östlich von Mons begraben liegen. Die beiden britischen Soldaten waren zu Beginn des Krieges und ganz am Ende gefallen, weniger als 2 Kilometer voneinander entfernt gewesen. Zwischen dem Tod der beiden Soldaten lagen 51 Monate Krieg und 17 Millionen tote Soldaten und Zivilisten, aber sie hatten beide praktisch dasselbe Gebiet verteidigt. Hypotheken. Das Ergebnis dieses Krieges für das 20. Jahrhundert, das war den Zeitgenossen unmittelbar bewusst. Es ging nicht allein in der Quantität der Kriegsopfer auf. Es war nicht messbar anhand der 17 Millionen toten Soldaten und Zivilisten. Hinter der schieren Quantität der Opfer verbarg sich eine ganz neue Qualität von Gewalt. Obwohl die Opfer anders als im Zweiten Weltkrieg noch zumeist Soldaten waren, entstand eine völlig neue Dimension von Gewalt gegen die Zivilbevölkerung in Belgien und Nordfrankreich, in Serbien, in Armenien, in zahllosen Gebieten Osteuropas, Asiens, Afrikas. Die Ausblutung der vom Krieg betroffenen Räume, die zerstörten Städte, die Fabriken, Straßen, Bahnlinien, all das gab eine Ahnung von den Möglichkeiten künftiger Kriege. Und zu den Opfern zählten viele unzählige Tote bisher nicht selbstständiger Bevölkerungen im Verband der europäischen Kolonialreiche. Das verband bei allen Unterschieden die polnischen mit den indischen und den aus Afrika und Asien rekrutierten Soldaten. Der Erste Weltkrieg war sehr viel mehr als die Vorgeschichte einer noch schlimmeren Katastrophe. Der Krieg hatte offenbart, was im Namen von Nationen und Nationalstaaten und Imperien möglich war, und das Mögliche hatte sich in zahllosen Tabubrüchen und Enthemmungen offenbart. Darin bestand die Krise einer besonderen europäischen Vergesellschaftung, die sich seit dem Ende des 17. Jahrhunderts und vor dem Hintergrund der konfessionellen Bürgerkriege entwickelt hatte. Diese europäische Vergesellschaftung hatte nach dem Dreißigjährigen Krieg auf der Möglichkeit gegründet, Kriege durch Regeln einzuhegen, sie als Konflikte zwischen prinzipiell souveränen Staaten nicht eskalieren zu lassen, Gewalt zu kanalisieren, sie berechenbar zu machen. Diese Epoche letztlich begrenzter Kriege kam 1914 zu Ende. Die europäischen Kriegsgesellschaften verloren zwischen August 1914 und November 1918 ihre Fähigkeit, aus eigenen Kräften äußeren und inneren Frieden zu schließen und einer solchen Friedensordnung langfristig zu vertrauen. Und genau das markierte einen entscheidenden Einschnitt für die Wahrnehmung Europas und der Glaubwürdigkeit der von ihm repräsentierten Ordnungsmodelle in der Welt. Der Sieger dieses Weltkrieges war keine Nation, kein Staat, kein Imperium, und sein Ergebnis war keine Welt ohne Krieg. Der eigentliche Sieger war der Krieg selbst, das Prinzip des Krieges, der totalisierbaren Gewalt als Möglichkeit. Das wog langfristig umso schwerer, weil es im Gegensatz zu jenem Leitmotiv stand, das sich während des Krieges entwickelt hatte und das für unzählige Soldaten ein entscheidender Grund gewesen war, diesen Krieg mit allen Mitteln fortzusetzen. Die Hoffnung nämlich, ein letzter grausamer Krieg müsse am Ende gegen das Prinzip des Krieges überhaupt geführt werden, das Vertrauen darauf, der Weltkrieg sei ein War that will end all wars, es sollte bitter enttäuscht werden. Der 11. November 1918 beendete den Krieg zwischen Staaten im Westen Europas, aber dieser Waffenstillstand unterbrach nicht das Kontinuum der Gewalt an vielen anderen Orten. In Ost-, Ostmittel- und Südosteuropa, in der Zerfallszone der multiethnischen Großreiche Russlands, Habsburgs und des Osmanischen Reichs, wo der Staatenkrieg zum Staatszerfall geführt hatte, wo der Weltkrieg in Bürgerkriege und ethnische Konflikte übergegangen war, wo die Front ein Gewaltraum geworden war, in dem jeder, Soldat oder Zivilist, der Feind war. Schon die unmittelbare Phase nach dem 11. November 1918 dokumentierte, dass und wie Krieg weiterhin ein Mittel der Wahl blieb, um wie in Irland oder Polen neue Nationalstaaten zu etablieren, um wie in Russland in einem blutigen Bürgerkrieg einer Ideologie zum Sieg zu verhelfen oder in der Türkei die Bedingungen eines ungeliebten Friedensvertrages gewaltsam zu revidieren. Was im Sommer 1914 als Staatenkrieg begonnen hatte, es mündete seit 1917 in eine Vielzahl neuer Gewaltformen, die uns bis in die Gegenwart begleiten. Was sich durch den Krieg elementar veränderte, das war der Blick auf die Möglichkeiten der Gewalt angesichts einer ganz neuen Unübersichtlichkeit, ja, eines Zeitalters der Frakturen, die zu neuen Kategorien zwang. Aber es war nach 1918 kein neuer stabiler Ordnungsrahmen erkennbar, weder gesellschaftlich noch politisch noch international. Die neuen Modelle der sowjetischen Bolschewiki wie der italienischen Faschisten, sie wandten sich unverkennbar gegen das liberale Erbe des 19. Jahrhunderts, nicht zuletzt in der Gewaltbereitschaft und dem entgrenzten Terror nach innen und außen. Genau das hatte mit den Erfahrungen aus diesem Krieg zu tun, den Übergängen vom Staatenkrieg in die Revolution und den Bürgerkrieg, genauso wie mit den enttäuschten Erwartungen in vielen Gesellschaften nach 1918. Hinter dieser tiefgreifenden Erschütterung wurde noch etwas anderes sichtbar. Stärker als in jedem Krieg zuvor und danach traten im Ersten Weltkrieg Erwartungen und Erfahrungen auseinander. Walter Benjamin schrieb 1933, nein, so viel ist klar, die Erfahrung ist im Kurse gefallen und das in einer Generation, die von 1914 bis 18 eine der ungeheuersten Erfahrungen in der Weltgeschichte gemacht hat, denn niemals sind Erfahrungen gründlicher Lügen gestraft worden als die strategischen durch den Stellungskrieg, die wirtschaftlichen durch die Inflation, die körperlichen durch den Hunger, die sittlichen durch die Machthaber. Eine Generation, die noch mit der Pferdebahn zur Schule gefahren war, stand unter freiem Himmel in einer Landschaft, in der nichts unverändert geblieben war als die Wolken und in der Mitte in einem Kraftfeld zerstörender Ströme und Explosionen der winzige, gebrechliche Menschenkörper. Was aber war die Konsequenz aus dieser radikalen Entwertung von Erwartungen durch eine Explosion von Gewalterfahrungen seit Sommer 1914? Bis in die frühe Neuzeit, bis 1789, waren Erwartungen und Erfahrungen in einem zyklischen Zeitverständnis aufeinander bezogen geblieben. Zwischen 1770 und 1850 brach diese Zeitvorstellung auseinander, weil die Erwartungen der Menschen im Zeitalter der Französischen Revolution weit über ihre Erfahrungen hinausschossen. Das war der Beginn der modernen Ideologien, des Liberalismus, des Sozialismus, des Nationalismus. Das, was im August 1914 begann und im November 1918 nicht endete, kehrte diese Tektonik radikal um. Denn nun entlarvte der Krieg alle Fortschrittserwartungen als denkbar harmlose Szenarien, die der Dynamik von Erfahrungen in diesem Krieg nicht mehr standhielten. Das Ergebnis war und ist eine Glaubwürdigkeitskrise in allen Lebensbereichen, eine Krise der Politik, der Wirtschaft, der Gesellschaft, der Entwürfe zur Rechtfertigung von Staaten und Reichen, von Nationen, Ethnien und Klassen. Und genau darin, in dieser Verunsicherung, in verkürzten Geltungsfristen und immer kürzeren Halbwertszeiten großer Ordnungsideen liegt ein Erbe dieses Krieges bis in die Gegenwart. Henri Barbusse, der Autor des vielleicht schonungslosesten Kriegsbuches Le Feu, betonte 1918 Menschheit statt Nation. 1789 riefen unsere französischen Revolutionäre, alle Franzosen sind gleich. Wir sagen heute, alle Menschen sind gleich, denn die Gleichheit erfordert gemeinsame Regeln für alle Menschen der Erde. Dieser Satz, diese Hoffnung von Barbusse, der Weltkrieg sei mit seinen entsetzlichen Opfern nicht umsonst gewesen, weil er eine neue Weltinnenordnung geschaffen habe, dieser Satz hat im Prinzip seinen Anspruch bis heute nicht verloren. Aber niemand wird behaupten, die Menschheit sei bei aller Verdichtung zum Handlungssubjekt geworden. Auch die Desillusionierung der globalen Hoffnung auf a war to end all wars sollte eine Grunderfahrung des 20. Jahrhunderts werden. Die Neudefinition von Außenpolitik als Weltinnenpolitik ist ein Indiz dafür, dass sich die Probleme verlagert haben, nicht aber dafür, dass sie gelöst worden sind. Wo früher Kriege geführt wurden, werden heute Bürgerkriege entfesselt und asymmetrische Konflikte. Ein Ende der Gewalt bedeutet das nicht. Der enthemmten Gewaltgeschichte in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, dieser Katastrophen- und Zerfallsphase, folgte nach 1945 eine mindestens für Westeuropa friedliche Epoche im Zeichen des stabilen Kalten Krieges und der Durchsetzung der demokratischen Massengesellschaft zunächst in West- und dann schließlich auch in Osteuropa. Es schien, als habe man die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts gebraucht, um die seit August 1914 geschlagenen Wunden zu heilen. Aber sichtbar bleiben sie bis heute. Als vor einigen Jahren die letzten überlebenden Soldaten des Ersten Weltkriegs starben, als sich der Übergang von den kommunizierten Erinnerungen zu den kulturellen Gedächtnissen abzeichnete, da spiegelte sich in der großen Aufmerksamkeit für diese Verzeitlichung auch eine tiefere Erfahrungsschicht wider. Dass das in Großbritannien und Frankreich, in Belgien oder Kanada intensiv verfolgt wurde, nicht aber in Deutschland, Es hat selbst historische Gründe. Es verweist auf die in Deutschland bis heute vom Zweiten Weltkrieg und dem Holocaust überlagerte Erinnerung an den Ersten Weltkrieg. Hier in Deutschland ist der Krieg eben nicht la Grande Guerre, the Great War, der große Orlog, sondern der erste von zwei Weltkriegen, ist Vorvergangenheit zur katastrophischen Geschichte der Jahre 33 bis 45. Aber im Tod des letzten französischen Poilu und des letzten britischen Tommy wurden für einen Moment noch einmal jene Zeitschichten spürbar, in denen das Frühere im Späteren auftaucht. Und das heißt, das Wissen um die im Kern grausame und zerstörerische Geschichte von Gewalt und von dem, was Menschen in einem modernen Krieg einander antun konnten. Das ist keine Vorvergangenheit, sondern ein verstehendes Wissen, wie wir in die Gegenwart gelangt sind. Am Ende seines Romans Der Zauberberg entlässt Thomas Mann seinen Helden Hans Castorp auf die Schlachtfelder des Flachlandes und fragt, ob aus diesem Krieg, diesem Zitat Weltfest des Todes, auch aus der schlimmen Fieberbrunst, die rings den regnerischen Abendhimmel entzündet, einmal die Liebe steigen werde. Als Thomas Manns Kinder am 2. August 1914 ihre Aufführung der Büchse der Pandora abbrechen mussten, weil der Krieg ausgebrochen war, da öffnete sich für Europa und die Welt ein eigenes Schreckensgefäß, wie es im Text der antiken Sage hieß, und in demselben Augenblick entflog diesem ein Schwarm von Übeln und verbreitete sich im Nu über die ganze Erde. Und nun erfüllte das Elend in allen Gestalten Erde, Luft und Meer. Allerlei Fieber belagerten die Erde und der Tod, der vordem die Sterblichen nur langsam beschlichen hatte, beflügelte seinen Schritt. Es bedurfte vieler Irrwege, zahlloser Opfer und schmerzvoller Anläufe im 20. Jahrhundert, um die Extreme der Gewalt wieder einzufangen, die sich seit August 1914 entfaltet hatten, sie zu bändigen und mühsam in eine Friedensordnung zu verwandeln. Wo und wann immer diese Ordnung nach innen oder nach außen gefährdet ist, da sind wir bis heute Erben dieses Krieges.
Herzlichen Dank, Professor Jörn Leonhard, für diesen ersten Einblick. Nun könnte man sagen, das Ganze ist ja 100 Jahre her, der Erste Weltkrieg. Was soll uns das heute noch interessieren, was wir gehört haben, literarisch wie historisch? Andererseits heißt die größere Veranstaltung, in die der heutige Tag eingereiht ist, ja nicht umsonst 100 Jahre Gegenwart. Das heißt, es geht uns doch noch etwas an. Und ich freue mich, dass auf dem Podium jetzt auch Rüdiger Kruse zu uns gekommen ist, Mitglied des Deutschen Bundestages, der nicht nur mit dafür verantwortlich ist, dass wir heute hier beisammen sind, weil er dieses Projekt mit angeschoben hat, sondern uns auch vielleicht die politische Perspektive auch aus der heutigen Sicht ein bisschen miterklären kann. Denn nicht umsonst im Rahmenprogramm, Herr Kruse, betonen Sie ja die kulturelle Tragweite des Ersten Weltkrieges, die bis heute reichen sollte. Vielleicht können Sie uns zum Auftakt kurz erklären, warum war es Ihnen so wichtig, dass wir heute auf den Ersten Weltkrieg zurückschauen und eben die kulturelle Perspektive dabei in den Vordergrund stellen?
Also zum einen ist es so, dass 100 Jahre Gegenwart ausdrückt, 100 Jahre sind der Zeitraum, den jeder von uns über persönliche Kontakte erreicht. Meine Großmutter ist 1903 geboren worden, war also bei Kriegsbeginn 11 Jahre. Ich habe also über meine Großmutter persönlich etwas über diese Zeit erfahren. Über den Krieg davor, 70, 71, habe ich nur aus Geschichtsbüchern erfahren. Das wird immer so weitergehen, das wird mit dem Tag der Deutschen Einheit so sein, dass es eine lange Zeit noch Menschen gibt, die den Jüngeren erzählen können, was damals war. Und irgendwann ist es ein reines Geschichtsbuchthema. Diese 100 Jahre überspannt es also interessanterweise auch, ja, dass wir uns jetzt erneut mit dem Ersten Weltkrieg beschäftigen und ganz anders als zum Beispiel zum Zeitpunkt des Historikerstreites. Dann ist es so, aus meiner Sicht ist der Erste Weltkrieg konstitutiv für das Europa, was wir heute haben, nicht der Zweite. Es ist zwar erst nach dem Zweiten Weltkrieg geschaffen worden, aber im Ersten Weltkrieg ist eine Ordnung da niedergegangen und ist die erste globalisierte Welt untergegangen, die sich eigentlich schon nicht mehr vorstellen konnte, dass so etwas passieren kann. Und deswegen glaube ich, ist es für das, was wir hier heute in Europa erleben und auch für die lange Phase des Friedens, die wird das bedeutende Ereignis, mit dem wir uns aber intensiv beschäftigen müssen, weil die Dinge, die zum Ersten Weltkrieg geführt haben, waren eben nicht so wie ein geplanter Angriffskrieg, ein Vernichtungszug gegen die Welt, sondern es ist anders geschehen.
Wenn wir uns nun die Kultur vor dem Ersten Weltkrieg anschauen, dann haben wir vielleicht noch den Hassgesang gegen England im Ohr von Ernst Lissauer, der ja nicht der Einzige war damals. 1,5 Millionen Kriegsgedichte wurden in Deutschland bis Ende 1915 geschrieben. Auch Thomas Mann, auch Gerd Hauptmann stimmten in diesen Jubel auf den Krieg mit ein. Herr Leonhard, müsste man dann nicht vielleicht auch sagen, die Kultur hat vor dem Ersten Weltkrieg versagt, die Friedensordnung, die ja auch schon 40 Jahre bestand, zu bewahren?
Ich glaube, das ist zu einfach. Es gibt ja vor 1914 nicht nur die bellizistischen Bestseller, die sozusagen den großen Kladderadatsch antizipieren, sondern sie haben vor 1914 eine Menge Bestseller, die sagen, diese Welt wird friedlicher. Große Kriege können sich eigentlich nur noch viele Publizisten in Agrargesellschaften vorstellen. Jemand wie Walter Rathenau, der dann im Krieg eine wichtige Rolle spielen wird, ist 1914 absolut davon überzeugt, dass sich moderne Industriegesellschaften gerade aufgrund ihres, heute würden wir sagen, Globalisierungsniveaus Krieg gar nicht leisten können. Deshalb ist dieses Bild nicht schwarz und weiß, sondern es gibt im Grunde genommen sehr viele Grautöne. Das wirklich Erschreckende ist, dass diese kulturellen Eliten in dem Augenblick, in dem der Krieg ausbricht, praktisch alle zeigen wollen, dass sie keine Vaterlandsverräter sind. Und selbst diejenigen, die vorher durchaus kriegskritisch, militarismuskritisch argumentiert haben, wollen sich unter keinen Umständen dem Vorwurf des Verrats aussetzen. Und das erklärt, glaube ich, warum dieser Anfang des Krieges von diesem Kulturkrieg der Intellektuellen so geprägt ist, wie wahrscheinlich kein Krieg zuvor und kein Krieg, den wir danach erlebt haben.
Sie haben ja Henri Barbusse zitiert, der nach dem Ersten Weltkrieg sagte, aus der Erfahrung dieser unglaublichen Gewalt, die da eskaliert ist, sollten wir jetzt denken, wir sind alle Menschen. Sollte jetzt eigentlich der Frieden möglich sein? Wir wissen alle, dass es dazu nicht kam, sondern es sogar noch schlimmer wurde. Herr Kruse, aus Ihrer Sicht, wie ist die heutige Situation? Haben wir denn, ist es noch so präsent, auch wenn so lange her, dass wir aus diesen Erfahrungen gelernt haben und mit dem Wissen, was passieren kann durch diese Weltkriege, anders in Krisen hineingehen?
Also zum einen muss man ja mal ganz klar feststellen, dass es in Europa gelungen ist, einen Zeitraum von Frieden zu schaffen, den es vorher nie gegeben hat. Also bei aller Kritik an dieser Welt, man findet keine bessere, in der man leben möchte, wenn man hier sein darf. Das Zweite ist sicherlich, dass wir streckenweise auch geschichtsvergessen sind und Konfliktherde nicht so analysieren und nicht sehen, was für Jahrhunderte Geschichte dahinter steckt und dann sehr spät reagieren. Und wir merken natürlich auch, dass Reflexe möglich sind, dass plötzlich gesagt wird, ja, Grenzen dicht machen, Dinge aufhalten, wo man sich fragt, wo sind die Leute, die das sagen und in welchem Zusammenhang steht eigentlich deren Denken. Also es ist, der Mensch ist so, wie er immer ist und die Schicht der Kultur ist relativ dünn, die da drauf ist.
Es gibt ja doch trotzdem einige Parallelen zu der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg, wenn wir uns unsere Jetztzeit anschauen. Vielleicht haben Sie Robert Musil noch im Ohr das Beispiel, dort gibt es einen neuen Tenor, in Südamerika zählte auf, dort gibt es einen neuen Höhenweltrekord und ach ja, im Balkan ist auch noch Krieg. Wenn man heute in die Zeitung schaut, dann liest man, Hertha BSC ist auf einem Höheflug, Deutschland sucht den Superstar, eine neue Jury und ja, irgendwo ist auch noch Krieg in Syrien, in der Ukraine, in Afghanistan. Es herrscht also wieder eine Unübersichtlichkeit, die, Herr Leonhard, ähnlich ist wie damals?
Sie ist ähnlich und doch ist sie ganz anders. Und ich warne immer vor den sozusagen Schnellschüssen als Analogien. Analogien helfen uns immer in der Gegenwart mehr zu erkennen. Aber an das einfache Lernen aus der Geschichte glaube ich als Historiker nicht. Sie steigen nicht zweimal in denselben Fluss. Und wer den Sommer 1914 intensiv studiert, kann der Politik jetzt nicht Handlungsempfehlungen geben, wie man mit Putin umgeht. Das funktioniert nicht. Aber ich kann, wenn ich mir den Sommer 1914 angucke für die Gegenwart, glaube ich, bestimmte Dinge besser erkennen, so etwas wie ein Sensorium entwickeln. Ich gebe Ihnen zwei Beispiele. Die Politik im Sommer 1914 ersetzt die direkte Kommunikation durch ein Denken in Szenarien. Und das bedeutet, dass ich aus der Komplexität von Informationen, und das haben wir auch in der Gegenwart, nur noch das auswähle, was in das eigene Szenario passt. Ob das Szenario dann Schliefenplan oder Plan Nummer 17 heißt, ist gar nicht so entscheidend. Das ist ein bisschen self-fulfilling prophecy und daraus entsteht eine große Dynamik, die an vielen Stellen politisch unkontrollierte Militärs nicht nur in Deutschland für sich haben nutzen können. Das ist etwas, was einem, glaube ich, in der Gegenwart hilft, den Faktor Kommunikation und Vertrauen nicht gering zu schätzen. Und das Zweite, was im Sommer 1914 und in den Jahren davor eine große Rolle spielt, ist eine eigene Realität, die aus Wahrnehmungen entsteht. Ich muss Putin nicht entschuldigen und ich will ihn auch nicht entschuldigen, aber ich will verstehen, wie er tickt. Und um zu verstehen, wie er tickt, muss ich auch seine Wahrnehmung ernst nehmen. Und wir können vor 1914 sehen, dass zum Beispiel das Gefühl, eine absteigende Macht zu sein, eine eigene Realität hervorbringt, die das politische und das militärische Handeln in einer Krisensituation sozusagen dann auch geleitet hat. Das ist etwas, was einen, denke ich, mit einer Perspektive ausstattet, die einen in der Gegenwart auf Bestimmtes vorsichtiger reagieren lässt und jedenfalls nicht in einem einfachen Schwarz-Weiß-Schema. In dem Sinne würde ich Geschichte betrachten. Mehr sehen in der Gegenwart, aber kein einfaches Handlungswissen. Wichtig ist aber auch, man muss die Unterschiede erkennen. 1914 beginnt ein Krieg zwischen Staaten und wir haben heute in der Welt an vielen Stellen keine Staatenkriege mehr. Der Krieg in der Ukraine ist ein Krieg, der in vieler Hinsicht ans 19. Jahrhundert erinnert. Da geht es um Territorium und Grenzen, um Nationalismen. Der Krieg im Mittleren und Fernen Osten hat etwas mit globalen Finanzen zu tun, mit der Macht der Bilder im Internet und gleichzeitig mit Archaismen. Und diese Mischung aus ganz progressiven Medien und archaischen Gewaltbildern ist etwas, was uns völlig neu erscheint. Das ist aber kein Krieg mehr, den wir sozusagen mit historischen Konstellationen oder Begriffen erfassen können. Es ist schwer vorstellbar, dass man die IS-Leute irgendwann an einen Konferenztisch bringt und dazu bringt, ein Dokument zu unterschreiben, so wie man die Kriege bis 1945 beendet hat. Und ich glaube, wir müssen auch die Unterschiede sehen und nicht nur die Analogien mittlerer Reichweite.
Eine Lehre, die man aus dem Ersten Weltkrieg hätte ziehen können, schreiben Sie in Ihrem Buch, dass man relativ schnell feststellte, alle Szenarien, die man denn hatte, sei es der Schlieffenplan, sei es der französische Plan 17, waren kurz nach Kriegsausbruch absolute Makulatur. Es kam dann ganz anders, dieses Bild, was Christopher Clark, ein anderer Historiker, von den Schlafwandlern geprägt hatte, die in etwas hineintaumelten, was sie gar nicht absehen konnten. Das ist ja doch eine der großen Lehren. Niemand hätte damals 1914 geahnt, was für Ausmaße, was für große Opferzahlen dieser Krieg annehmen würde. Wenn man nun in heutigen Krisen hineinschaut, da sehen wir auch dort, es gibt viele Krisenherde, wo sich das Szenario vielleicht auch nicht so entwickelt hat, wie man damals wollte. Also man steigt nicht immer in denselben Fluss, aber man macht doch gerne die gleichen Fehler nochmal.
Wenn Sie Krieg und Frieden lesen, gibt es da die wunderbare Figur des russischen Oberbefehlshabers Kutusow. Und Kutusow ist Melancholiker, weil er genau weiß, in dem Augenblick, in dem der erste Schuss einer Schlacht abgefeuert ist, hat man das, was dann passiert, nicht mehr in der Hand. Clausewitz findet dafür den Begriff der Friktion. Ein Krieg, der begonnen hat, entwickelt immer eine Dynamik, die sich nicht planen lässt. Das ist etwas, was alle Kriege auszeichnet, aber in keinem Krieg, würde ich argumentieren, ist diese Kluft zwischen Erwartungen, dieser Krieg ist schnell vorbei, und Erfahrungen, eine Explosion und Unabsehbarkeit von Gewalt so massiv gewesen wie im Ersten Weltkrieg. Und das ist, glaube ich, der Kern einer ganz fundamentalen Verunsicherung, die wie so eine Schockwelle aus diesem Krieg kommt und an vielen Stellen bis in die Gegenwart reicht. Wenn Sie die aktuellen Konflikte sich ansehen, ganz geografisch, ob in Ost-, Ost-Mitteleuropa, Südosteuropa, im Mittleren und Fernen Osten, dann ist das grob gesagt die Zone, in der die alten multiethnischen Großreiche Russland, Habsburg, Osmanisches Reich zerfallen sind. Diese Schockwellen sind wie Bojen immer wieder an unsere Gegenwartsoberfläche gekommen, ob in den 90er Jahren in Jugoslawien oder im Augenblick im Mittleren und Fernen und Nahen Osten.
Entscheidend ist ja auch, dass der Krieg zwar begann mit dem Attentat von Sarajevo am 28. Juni, das wird heute als der Auslöser gesehen. Wichtig ist aber auch, dass es davor viele Krisen gab, die nicht zum Krieg führten. Die Marokko-Krisen beispielsweise, als deutsche Kriegsschiffe vor den französischen Gebieten in Nordafrika auffuhren. Die Frage also, die man sich stellen muss, ist nicht immer nur, wer löst den Konflikt aus, sondern wer ist in der Lage, Konflikte vielleicht zu verhindern. Herr Kruse, wenn wir jetzt die weltpolitische Lage anschauen, wie groß oder welche Rolle spielt denn Deutschland in dieser Frage, Konflikte nicht eskalieren zu lassen?
Also eigentlich wollen wir ja keine Rolle spielen. Das war unser Credo für alle Nachkriegsjahrzehnte. Und das wurde eigentlich erst aufgehoben durch die Wiedervereinigung, weil dann aus dem wirtschaftlichen Riesen und dem politischen Zwerg wieder ein normales Land geworden ist mit den Vor- und mit den Nachteilen. Und Sie kennen ja vielleicht auch dieses Buch Die Macht in der Mitte. Deutschland hat eben das Schicksal, heute glücklicherweise von Freunden umzingelt zu sein, aber immer mittendrin zu sein. Und jetzt ist eben die Frage der Verantwortungsübernahme. Frau Merkel sagt ja immer, Politik beginnt mit dem Betrachten der Wirklichkeit. Ich glaube, das ist besser, als wenn man mit irgendwelchen Szenarien durch die Welt läuft und versucht, den Rest der Welt passend dafür zu machen. Es gab ja einen Grund, warum wir uns zum Beispiel, wir sind ja stark kritisiert worden als Deutsche, an dem Libyen-Konflikt nicht beteiligt haben, weil es nicht zu Ende gedacht war. Den einen hat man weggebombt und es gibt jetzt nichts Neues, im Gegenteil, es gibt eine totale Instabilität. Das ist immer, und in der Natur gibt es kein Vakuum, das heißt, man konnte schon erahnen, dass das nicht dabei bleibt, dass Gaddafi weg ist und dann ist die Ecke da unten friedlich. Fragestellung ist, haben wir dort mit etwas zu tun, wie es in Europa der 30-jährige Krieg war, der so lange tobt, bis sich alles erschöpft hat. Der 30-jährige Krieg ist nur durch Erschöpfung zu Ende gegangen. Das ist natürlich für den Nahen und Mittleren Osten eine furchtbare Vorstellung.
Das heißt also, noch einmal nachgefragt, die Rolle, die Deutschland jetzt international nehmen muss, ist eine stärkere, um diesen Schlüssel zur Konfliktvermeidung zu bewahren?
Sie müssen natürlich rechtzeitig, ich meine, wir diskutieren darüber, wie wir das bewältigen, die Flüchtlinge, die hier bei uns ankommen. Jetzt können Sie doch mal überlegen, wie ist das eigentlich in Jordanien? Jordanien ist wesentlich kleiner als wir und hat wesentlich mehr Flüchtlinge. Die Türkei hat irgendwie auch 2 Millionen Flüchtlinge, von denen 1,5 Millionen im Land sind, unter Bedingungen, die wir gar nicht kennen und die wir persönlich auch gar nicht kennenlernen wollen. Das heißt, mit diesen Ländern haben wir relativ lange gar nicht geredet. So, und dann haben wir mal festgestellt, dass Jordanien, weil sie es auch nicht mehr bezahlen können, den Hilfssatz von $30 im Monat für die Flüchtlinge auf $13 gesenkt hat. Das ist der Impuls, das Land zu verlassen, wenn sie nicht mehr $30 zum Überleben haben, sondern 13. Nicht ein Selfie mit Frau Merkel. Das ist ein Punkt, wo wir im Frühwarnsystem früher hätten handeln müssen. Das sind aber ähnliche Fragestellungen. Niemand fragt nach den Kosten. Wenn Sie sich den Somalia-Konflikt damals ansahen mit den Piraten, wo wir dann eine Militäraktion gemacht haben. Ich habe mich mal erkundigt, der Beitrag der Piraterie in Somalia zum Bruttosozialprodukt waren $250 Millionen. Jetzt können Sie sagen, so eine Frage ist zynisch. Jetzt fragen Sie mal, was ein Militäreinsatz kostet. Da kommen Sie noch nicht mal eine Woche mit längs. Das heißt, eigentlich wäre die Antwort in Ländern wie Somalia gewesen, investiert in dieses Land und macht der Piraterie eine Konkurrenz.
Herr Leonhard, Sie haben die politische Kommunikation, das Scheitern der politischen Kommunikation am Ende als einen der Hauptgründe für den Ausbruch des Ersten Weltkriegs festgemacht. Wenn Sie nun aus Sicht des Historikers aber auf die aktuelle Situation schauen, wo ja auch noch kommuniziert wird, wo es auch viele Gipfel gibt, sich aber nicht immer so viel zu bewegen scheint, wie ist Ihre Einschätzung? Sind wir weit davon entfernt, dass die politische Kommunikation scheitert?
Es gibt 1914 nicht besonders viele rote Telefone. Das muss man in aller Deutlichkeit sagen. Und ich wende mich aus der Sicht auch dagegen, Institutionen wie die OECD oder die Vereinten Nationen wohlfeil zu kritisieren. Wenn es 1914 solche Institutionen gegeben hätte, so eine Form auch von internationaler Öffentlichkeit, dann hätte das unter Umständen durchaus einen Effekt gehabt. Der schlimmste Satz, den ich meinen Studenten versuche, immer auszutreiben, ist der Satz, es kam, wie es kommen musste. Das ist der schlimmste Satz überhaupt. Und der Erste Weltkrieg kam nicht, weil es kommen musste und weil es eine Entwicklung gab, die nicht aufzuhalten war. Kriege werden von Menschen gemacht. Sie sind sozusagen keine anthropologische Notwendigkeit. Zu dieser Kommunikation gehört noch etwas anderes, nämlich Vertrauen. Es gibt von dem deutschen Soziologen Niklas Luhmann eine sehr intelligente Definition, was Vertrauen ist, nämlich Vertrauen reduziert Komplexität, weil wir nicht die Komplexität aller Informationen bewältigen können, ist es rational, meinem Gegenüber ein Stück weit zu vertrauen. Und genau dieses Vertrauen, Personalvertrauen, aber auch Vertrauen in Institutionen, das ist 1914 zusammengebrochen. Und darin sehe ich bei allen Belastungen, die wir in der Gegenwart haben, und ich will die nicht kleinreden, doch einen Unterschied. Ich glaube, dass man auf Kommunikation und diese Form von Vertrauen ganz stark achten muss. Das ist historisch gesehen sicher viel wichtiger als die Frage, sozusagen, welche Sachzwänge entstehen aus Rüstungsspiralen. Das spielt sicher auch alles eine Rolle, aber im Sommer 1914 bricht die Kommunikation zusammen und Menschen vertrauen nicht mehr. Und das ist der Augenblick, in dem Militärs dann kommen können und sagen, wir bieten die Lösung an, um diesen gordischen Knoten zu zerschlagen. Und viele dieser Militärs sind nicht politisch kontrolliert. Auch das ist ein großer Unterschied zwischen 2014 und 1914. Vielleicht gibt einem das eine gewisse Idee, auf welche empfindlichen Bereiche Politik zu achten hat. Nicht im Sinne einer einfachen Handlungsanleitung, aber sozusagen im Blick auf eine gewisse Sensibilisierung.
Und gerade die Rolle des Militärs ist ja einer der großen Unterschiede. Während damals Ludendorff und Hindenburg quasi Nationalhelden waren, fällt es heute vielen von uns wahrscheinlich schwer, zwei oder drei Generäle zu nennen, die eine wichtige Rolle in Deutschland spielen. Wir könnten das hier noch fortsetzen, sicher eine Weile. Ich bin aber angehalten worden, rechtzeitig diese Veranstaltung zu beenden, da Sie noch eingeladen sind ins Theater hier nebenan, die Stunde, da wir nichts voneinander wussten, eine Beobachtung der Zeit nach dem Stück von Peter Handke unten im Konferenzraum. Und Sie sollen auch noch die Möglichkeit haben, kurz Ihre eigenen Fragen zu stellen, wenn Sie möchten. Dafür haben wir ein Handmikrofon und ich würde vorschlagen, wir sammeln vielleicht drei oder vier Fragen, die wir dann hier oben im Block beantworten. Sie dürfen sich gerne trauen, einer muss den Anfang machen. Wenn Sie keine Fragen haben, müssen Sie sich jetzt auch nicht welche ausdenken. Dann bleiben wir einfach noch ganz kurz hier oben und steigen noch einmal ein auf das, was Herr Leonhard gerade sagte, der Unterschied zum Militär. Herr Kruse, Sie sind jetzt nicht der Experte der CDU für das Militär, aber trotzdem, auch wenn man die Generäle nicht kennt, wird ja wieder diskutiert darüber, brauchen wir eine Verteidigungsarmee in Europa? Brauchen wir wieder mehr Geld zur Landesverteidigung? Wie realistisch sind solche Spiele?
Also zum einen könnte ich Ihnen jetzt antworten, dass ich Rechnungsprüfer für das Verteidigungsministerium bin. Im Rechnungsprüfungsausschuss, was zum Beispiel auch bedeutet, was es früher natürlich nicht gab, dass die sich kontrollieren lassen müssen durch die Abgeordneten. Ich glaube schon, dass wir in der Lage sein müssen, auch die militärische Karte zu haben, weil sie ansonsten in Konfliktfällen, das sehen wir ja, nicht in der Lage sind, in Aktion zu treten. Wir haben die Situation, dass wenn man sich die Konflikte im Nahen Osten ansieht, das Ding heißt ja Nahe Osten, weil es so nah an uns dran ist. So, und wir haben im ersten Irakkrieg war es noch die typisch Bundesrepublik deutsche Antwort, dass wir, ich glaube, 4 oder 6 Milliarden Dollar überwiesen haben. Und das war unsere Beteiligung. Das gibt es heute nicht mehr. Und das Entscheidende ist, zwar dieses Gewaltpotenzial zu haben, aber es nicht einzusetzen. Und das ist genau der Punkt, an dem es steht. Und als die Ukraine-Krise war, es gibt vielleicht so einen Einblick, wie da die Fraktionssitzungen ja durch Twitter und so weiter eigentlich fast öffentlich sind. Es gab natürlich eine Debatte, ob die Antwort auf die Russen jetzt die richtige ist. Und dann hat Frau Merkel sich vorne hingestellt und hat gesagt, naja, was sollten wir denn sonst machen? Einmarschieren? Dann war die Debatte auch beendet. So, und genau das ist natürlich der Punkt. Und dann muss man sich nicht in irgendwas reinreden. Und ich glaube, dass im Ersten Weltkrieg sehr stark Szenario war, dass irgendwann die Russen, also Russland sowieso einen Krieg führen würde und es nur die Frage war, wann der richtige Zeitpunkt ist, das dem zuvorzukommen. Das sind natürlich völlig falsche Überlegungen. Jetzt können wir uns ja auch überlegen, ob wir sagen, wir können alle Konfliktherde nehmen und wir marschieren überall ein. Dann weiß man relativ schnell, das wird nicht funktionieren. Gleichzeitig ist es aber auch nicht richtig zu schauen und es gibt in Syrien eine Revolution und man schaut einfach zu und dann wird die von der Regierung zerbombt und dann von den radikalen IS-Kämpfern ebenfalls bekämpft. Da haben wir dann schon was falsch gemacht. Und da ist die Kommunikation, die nicht abreißen darf, ist nicht zu Assad, sondern das ist natürlich die zu Russland.
Also verbinden wir doch beides ein Vertrauen darauf, dass man doch aus der Geschichte aus dem Ersten Weltkrieg gelernt hat und rechtzeitig die richtigen Schritte oder eben die falschen Schritte nicht macht. Ganz herzlichen Dank, Rüdiger Kruse, ganz herzlichen Dank, Professor Jörn Leonhardt, dass Sie heute hier waren und uns diese Einblicke in den Ersten Weltkrieg gegeben haben. Ganz herzlichen Dank auch an das Haus der Kulturen der Welt, wo diese Veranstaltung stattfinden konnte. Und es ist ja nur eine von vielen im Rahmen des Projekts 100 Jahre Gegenwart. Sie finden ja diesen Flyer, wo Sie auch noch viele andere Veranstaltungen zu diesem Themenkomplex finden. Das war's als Auftaktveranstaltung Tatort Schlachtfeld. Die Veranstaltung wird weitergehen, sie wird durch sämtliche Bundesländer reisen und dort wird im Saarland, in Nordrhein-Westfalen, in allen Bundesländern ebenfalls von Tatortkommissaren und Schauspielern aus Texten aus dem Ersten Weltkrieg gelesen werden. Wenn Sie also Lust haben, mal wieder nach Baden-Württemberg zu fahren, es gibt ein Programm, Sie sind herzlich eingeladen, auch dort vorbeizukommen. Und nun darf ich Sie noch einmal an das Theater erinnern, die Stunde, da wir nichts voneinander wussten, gleich hier unten, mich bedanken und wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag.